Ready?
Jawohl.
Down, Set, Moon Talk mit Adrian Franke und Christoph Kröger.
Montag, 27. Januar 2025. Ihr hört eine neue Folge Downset Talk. Das ist der offizielle NFL-Podcast von RTL mit mir, Christoph Kröger und Adrian Franke.
Einen wunderschönen guten Tag.
Wir sprechen natürlich über die Conference Championship Games in der NFL, die gestern Abend stattgefunden haben. Chiefs gegen Bills, Eagles gegen Commanders. Vorher noch ein kurzer Hinweis. Es ist wirklich viel passiert auf dem Coaching-Markt, auf dem Head-Coaching-Markt in der NFL. Das besprechen wir alles ganz in Ruhe am Donnerstag. Das läuft nicht weg.
Vielleicht haben wir ja Glück und die eine offene Entscheidung, Saints sind ja die eine jetzt offene noch Entscheidung, ist bis dahin auch gefallen.
Dann können wir alles abhaken.
Richtig rund machen.
Ja.
Aber ja, es wird ein größeres News-Segment geben am Donnerstag und da werden wir das alles besprechen. Gibt ja auch nicht nur also Head-Coaches, sondern ja auch echt Coordinator-mäßig. Es ist viel passiert.
Ja. Allerdings, auch bei Teams, die dachten, wo wir auch dachten am Ende der vergangenen Folge, die hätten mit ihrem Coordinator verlängert und dann doch nicht.
Auch das, ja.
Ganz, ganz wilder Head-Coaching-Cycle auf jeden Fall dieses Jahr. Gibt viel zu besprechen. Aber wie gesagt, was jetzt im Fokus steht, sind die beiden Championship-Games. Wir fangen mit der AFC an. Die Kansas City Chiefs gewinnen gegen die Buffalo Bills mit 32-29. Ich wollte eigentlich noch vorher sagen, so grundsätzlich zu diesem Spieltag, wie unterschiedlich sich auch Niederlagen oder Verlierer wahrscheinlich fühlen, wie sich das anfühlen kann. Weil wir haben hier die Bills, die das vierte Mal in Folge in den Playoffs gegen die Chiefs verlieren. Oder zumindest das vierte Mal in kurzer Zeit, seit Mahomes und Josh Allen am Werk sind. Und auf der anderen Seite die Chiefs halt, wo der Three-Peat möglich ist, der dritte Titel in Folge. Sie stehen zum fünften Mal im Super Bowl in 6 Jahren. Es war der erwartete Schwergewichtskampf eigentlich. Kopf an Kopf das ganze Spiel über ultra spannend, ultra eng und halt mal wieder mit dem besseren Ende für die Chiefs. Die saisonübergreifend 17 One-Score-Games in Folge gewonnen haben.
Ja.
Wir erleben halt, also ich sag's immer wieder, aber ich glaube, das muss man sich immer noch mal vor Augen führen. Vor allem für alle neutralen Fans, die jetzt da mit den Augen rollen und ach, schon wieder die Chiefs und ach, können wir nicht mal was anderes. Ich glaube, in ein paar Jahren werden wir da ganz anders drauf schauen, weil wir erleben hier live eine der größten Sport-Dynasties aller Zeiten.
Ja, absolut. Und was ich hier eben in dem Spiel so auffällig fand, war, die Chiefs waren on point da in diesem Spiel. Und ich fand, die Bills waren phasenweise da.
Also sie sind vor allem am Anfang nicht da gewesen.
Genau, sie waren quasi den Großteil der ersten Hälfte nicht da.
Ja.
Und in der zweiten Hälfte halt auch mehr so teilweise ja, teilweise nein. Und das ist für mich die kurze Zusammenfassung in diesem Spiel. Und ich hatte irgendwann, Mitte erste Hälfte hatte ich dieses Gefühl so, okay, heute müssen es die Bills doch halt auch mal schaffen. Weil, ich meine, wir haben genug drüber geredet, dass es ein vergleichsweise schlagbares Chiefs-Team, also vergleichsweise an diesem unfassbar hohen Standard, den wir von Kansas City gewohnt sind jetzt die letzten Jahre. Aber dann hatte Buffalo ja wirklich auch, ich glaube, in der ersten Hälfte war es allein 4-mal Turnover-Glück. Also gleich die ersten beiden Pässe
intercepted werden
müssen. Richtig. Beim ersten Druck, Timing irgendwie off mit McCollins, der zweite bei Third Down. Da geht er aus Druck raus, wirft fast die nächste Interception. Also da waren schon auch ein paar Nerven drin. Dann bounced der Mahomes-Fumble zu den Bills. Der Allen-Fumble bounced zu den Bills. Also es waren so vier Plays, wo du schon so hattest, okay, jetzt hast du 4-mal dieses Turnover-Luck gekriegt. Und irgendwie muss es doch dann auch mal klappen. Und also lass uns den einen Punkt gleich wieder abhaken. Ne? Ich verstehe bei den Refs, es gab 2 kritische Entscheidungen. Dass wenn Bills-Fans da sagen, da haben wir ja aber auch dann da wiederum Pech gehabt. Also der Worthy Catch in der ersten Hälfte. Wir haben noch gar nicht drüber geredet. Ich weiß nicht, wie hast du ihn gesehen?
Welchen? Den Xavier Worthy Catch. Mach erstmal deinen Ref-Take, weil ich hab ganz besonders drauf geachtet, weil ich wusste, wenn es irgendwo eine kritische Entscheidung gibt, dann wird wieder viel geredet.
Nur ganz kurz, war es für dich ein Catch oder war es keiner? So wie du die Szene gesehen hast.
Oh, ich hab 800 Wiederholungen gesehen und ich finde nicht, dass du es overrulen kannst. Dadurch, dass der Ball halt auf dem Boden aufbounzt, er bewegt sich nicht groß. Also, in meinen Augen wäre die richtige Entscheidung gewesen, Incomplete Pass.
Ja, war auch meine Tendenz. Weil ich glaube, also ich schätze, die Entscheidung der Refs in dem Moment war eben, er hat in ihren Augen genug Kontrolle mit der einen Hand dran, genau. Obwohl da ja der Verteidiger, der Bills-Verteidiger.
Er hat mitgeholfen halt, dass es ein Catch wird. Aber eine Interception zum Beispiel ist es für mich auf jeden Fall nicht gewesen.
Nein, auf keinen Fall. Incomplete, denke ich auch. Wenn, dann incomplete. Ist nicht spielentscheidend, ehrlicherweise. Weil wenn die Refs hier auf incomplete entscheiden, die Bills haben mit dem gleichen Play ja eine Flagge kassiert. Stimmt, das heißt, Kansas genau. City hätte trotzdem einen First Down gekriegt. Ja. Das wären sie eben 11 Yards weniger nah an der Endzone Endzone dran gewesen. Was aber halt letztlich auch gut möglich macht, dass Buffalo den Ball gar nicht mehr kriegt vor der Halbzeitpause. Also die Strafe war ja dann an der, oder beziehungsweise der Catch, den sie dann geruht haben, war ja dann an der 3 oder was. Und dann machen die Chiefs halt relativ schnell einen Touchdown. Wenn sie den halt an der, ich glaube, es wäre die 14 oder was gewesen, wenn sie da einen First Down kriegen, gut möglich, dass die Chiefs einfach die Halbzeit dann runterspielen. Ja. Und dann natürlich das Fourth Down Play, der Turnover und Downs der Bills dann früh im vierten Viertel, wo Allen vielleicht drüber war mit dem Ball.
Ich glaube
Tendenz
schon.
Für mich, ja, Tendenz für mich auch, dass er es wahrscheinlich geschafft hat. Aber ich habe jetzt immer noch, Montagmorgen, immer noch keinen Winkel gesehen, keine Kameraeinstellung, mit Blick auf den Ball, mit dem richtigen Winkel zur Linie, bei der man es erkennen kann.
Ja, und ich kann den First Spot verstehen von den Refs, weil gerade aus der Kameraperspektive und von der Seite, wo du nur den Rücken von Allen gesehen hast, sah es definitiv, mein erster Instinkt war, auf gar keinen Fall hat er das geschafft.
Vor allem, der eine Ref, der reinkommt, ist mit dem Rücken, also sieht den Rücken von Allen. Der andere hat Chris Jones im Blickfeld stehen.
Ey, das wollte ich noch sagen. Das war das beste Play von Chris Jones in diesem Spiel, dass er mit diesem, keine Ahnung, mit diese 2 Meter Schrankwand, die sich da aufgebaut hat, einfach komplett. Und ey, der Typ hat sich danach so, der war so überzeugt davon, dass er nicht drüber war. Der stand so perfekt auf dieser Line to Gain.
Ja, muss man auch gut verkaufen.
Ey, der hat wirklich einfach die Line, also der hat wirklich zur Sideline die Line to Gain zugestellt mit seinem riesigen Körper. Das war auch kein Zufall.
Für mich, ich sag ganz ehrlich, für mich wäre hier der Ref-Part abgeschlossen. Es gab auch ein, zwei Geschichten, es gab wie in jedem Spiel enge Calls. Die Eagles hatten viele enge Calls gestern, es gab viele enge Calls. Es gab beim letzten Bills-Touchdown, bei Second and Goal, ist es ein klarer False Start vom Left Guard, der nicht gepfiffen wird. Und wenn das bei Kansas City ist, dann diskutieren da heute auch alle wieder. Deswegen bin ich da echt so. Aber mach du gerne mal deinen
Ref-Take. Ja, weil ich hab drei klare Fehlentscheidungen aufgeschrieben, die zugunsten der Bills getroffen wurden, in meinen Augen. Es gab eine PI, für mich eine klare PI, die nicht gecallt wurde. Das war relativ früh im Spiel, wo Hollywood Browns zweiter Arm, also er hat ihn versucht, mit einer Hand zu fangen. Und der zweite Arm wurde aber komplett eingeklemmt vom Verteidiger. Das ist eine Pass-Interference, weil er gar nicht die Chance hat, seine zweite Hand zu benutzen. Dann gab es einmal einen Face-Mask-Call, der nicht den die Chiefs nicht bekommen haben. Und dann dieser Caliendo, also Left Guard, False Start, der hat sich nur bewegt, weil Ed Oliver auf ihn zugesprungen kam. Da kann man auch sagen, naja gut, Ed Oliver hat sich definitiv zuerst bewegt und war wahrscheinlich schon in der Neutral Zone. Alleine diese drei Calls waren für mich relativ klare Fehlentscheidungen. Und die gab es in dem Spiel. Und ja, dann gab es welche, die dann wohl eher zugunsten der Chiefs getroffen wurden. Aber gerade in diesem Spiel gab es auch einiges, wo sich die Chiefs hätten beschweren können.
Das ist einfach kein Spiel, um dann wieder dieses Narrativ aufzulegen. Nein. Aber wir wussten vorher, dass das passieren wird. Deswegen lass uns zum Sportlichen gehen, weil ich finde, das ist viel interessanter. Und ich finde, da haben die Bills das Spiel verloren.
Darf ich da kurz einleiten?
Ja.
Einfach mit einer Gefühlslage. So sehr ich für Greatness route, und ich wollte noch mal einhaken bei dem, was du gesagt hast, so dieses Gefühl, die Bills könnten das doch hier jetzt endlich mal schaffen, weil so viel zu ihren Gunsten gelaufen ist. Ich hatte irgendwie nie das Gefühl. Für mich wirkten sie dauerhaft zu wackelig. Ich war die ganze Zeit so, oh, die sind zu nervös. Oh, das ist alles so ein Krampf. Also, du hast die möglichen Turnover oder die Turnover-worthy Plays schon angesprochen mit den ersten zwei Pässen. Du hast ein Fumble im zweiten Drive. Dann dachten sie, sie wären die Eagles mit ihren Tush-Pushes. Und jeder davon war ein Krampf. Ja, dann halt Pech mit dem Call, mit dem First-Down-Call. Die Two-Point-Conversions, die nicht funktioniert haben. Es war immer so, es stand so auf wackeligen Füßen. Es war alles so ein Krampf irgendwie gefühlt. Deswegen hatte ich nie den Eindruck so, oh ja, heute sind die Bills in der Lage, das zu schaffen.
Nee, ich hatte es auch nicht so im Sinne von, heute glaube ich dran, sondern eher so nach dem Motto, wenn du es heute nicht klappst, wo du 4-5-mal Turnover-Glück hast, ja, wann dann? So, eher so in diese Richtung. Und ich finde, beim sportlichen Gameplan und gerade offensiv, aber müssen wir eigentlich anfangen. Ich wollte das andere Thema nur gerne früh aus dem Weg räumen.
Ja.
Tush-Push hast du schon angesprochen, also jede Form von Quarterback-Sneak, wo relativ schnell klar war, dass Kansas City ziemlich genau wusste, was sie machen wollen. Dieser Tony Romo hat das ja auch, glaube ich, beim zweiten dann oder so schon gesagt in der Übertragung. Die antizipieren halt das, wo Allen hingeht. Dieses nach links pushen, das haben sie relativ schnell rausgehabt. Musst du eigentlich früher von weggehen. Der Mangel an Antworten offensiv, strukturell, schematisch gegen den Blitz, wo wir wussten, dass Kansas City natürlich auch ein paar schwierige Blitzes bringen würde. Die haben so wenig gemacht, wenn Druck schnell durchkam, wenn diese Blitzes kamen. Die Screens, die nicht funktioniert haben. Mhm. Was sie am Boden gemacht haben, beziehungsweise nicht gemacht haben. Wir haben das zweite AFC Championship Game in aufeinanderfolgenden Jahren, wo die Chiefs gegen ein Team spielen, das ganze Jahr über eigentlich seine Identität im Run-Game hatte und das viel zu früh aufgibt. Die Ravens letztes Jahr und die Bills dieses Jahr. Und ich fand, hier hatte das Spiel tatsächlich eine umgekehrte Bedeutung im Run-Game, weil die Chiefs, fand ich, haben das Spiel eigentlich mit dem Passing-Game kontrolliert in der ersten Hälfte und sind dann in der zweiten Hälfte zu sehr gerade bei diesen First-Down-Runs geblieben, die einfach Downs verschwendet haben für sie. Buffalo auf der anderen Seite hat in der ersten Hälfte das Run-Game fast ignoriert, was ich überhaupt nicht verstanden habe. Und als sie dann in der zweiten Hälfte angefangen haben, sich mehr darauf zu stützen, da haben sie dann auch dann mehr so die Spielkontrolle an sich gerissen, zumindest vorübergehend. 8 Running-Back-Runs in der ersten Hälfte für die Bills. Und das, also sie haben ja nicht wirklich einen Rhythmus offensiv gefunden. Das hat echt bis in die zweite Hälfte gedauert. Dann der erste Drive der zweiten Hälfte waren ja fast nur Runs. Die Bills hatten bei dem Drive mehr Rushing Yards als in der gesamten ersten Hälfte, beim ersten Drive in der zweiten Hälfte. Ich fand, das war viel eine Mischung aus, also Nerven auf dem Platz, aber eben Gameplan, Anpassungen, Playcalling im Spiel dann auch, also dass sie halt auch nicht weggegangen sind oder früher sich angepasst haben. Das waren für mich die entscheidenden Gründe dafür, dass Buffalo dieses Spiel verloren hat.
Ja. Und dann irgendwie der Peak des Ganzen war dann dieses letzte Play der Bills Offense beim vierten Versuch.
Auch wieder hier, Blitz.
Ja.
Gut designter Blitz, keine Frage. Und ja.
Naja, es ist halt Steve Spagnuolo. Was erwartest du in so wichtigen Momenten? Wie oft hat der schon bei einem vierten Versuch entweder einen unfassbar extrem Blitz, wo gefühlt fast jeder rusht, gebracht.
Was sie auch einige Male gemacht haben, wo du eigentlich, also das macht kaum ein Defensive Coordinator gegen Josh Allen, so bei Third and Goal, Fourth and Goal, Vierter, wie auch immer, da so aggressive Blitzes zu bringen. Das macht wirklich kaum ein anderer Defensive Coordinator.
Und ganz oft waren es die Linebacker oder die Safeties, also Leute aus der Mitte. Und dann halt bei diesem entscheidenden Play, und das sind dann halt die Plays, wo du auf diese Momente wartest, wo du dann plötzlich überraschend den Cornerblitz bringst. Ja. Aber es war ja nicht mal nur der Corner, der unblocked durchkam. Drei Leute standen ja innerhalb kürzester Zeit in Josh Allens Gesicht, der den Ball einfach nur noch wegwerfen kann. Und dann.
Und ganz kurz zu dem Play. Das war für mich auch so ein Beispiel, wo du gemerkt hast, dass die Bills nicht gut genug vorbereitet waren, in meinen Augen, auf diese spezifischen Sachen, weil. Also sie werden natürlich protectionmäßig überrascht in dem Moment. Die Chiefs zeigen ja wirklich ganz viel Pressure in der Mitte, droppen da mehrere raus, bringen eben den Corner. Also wie gesagt, gut designed. Ich bin der Meinung, dass Allen, wenn entweder die Protection früher passt oder wenn sie den Blitz von dieser rechten Seite mehr antizipieren, wie auch immer, dass ein Hot Read da gewesen wäre, nämlich mit Khalil Shakir auf der linken Seite. Schaut es euch gerne noch mal an. Shakir läuft diese Orbit Motion, also kommt ran, geht dann wieder weg. Und ich glaube, Allen könnte den Ball sofort zu ihm werfen. Aber vielleicht eben, weil er sieht, in der Mitte droppen da zwei, drei weg, denkt er hat mehr Zeit und muss sich diese schnelle Completion wählen. Und dann, er macht ja fast doch das Play, muss man fairerweise auch sagen.
Ja, und da kam dann mein X-Faktor ins Spiel, der bisher wenig im Spiel war. Ganz zu Beginn gab es mal ein designtes Play auf Dalton Kincaid, wo ich dachte, aha, guck mal. Dann gab es noch eins auf Dawson Knox. Ich habe ja vor allem über Tight Ends allgemein gegen die Chiefs gesprochen. Und es gab tatsächlich das Play, was ich angekündigt habe, nur es war McCollins, der es gefangen hat. Diese Seam Route zwischen die beiden Safeties. Es war leider nicht Dalton Kincaid, sonst hätte es komplett gestimmt. Aber Dalton Kincaid, ja, der lässt dann den Ball fallen und hätte die Chance gehabt, ihn zu fangen, beziehungsweise hätte ihn vielleicht auch fangen müssen, finde ich zu groß. Weil ich meine, der arme Typ wurde danach so viel eingeblendet in der Übertragung, wo ich mir gedacht habe, das ist nicht sein Fehler. Der Ball wurde einfach in die Luft geworfen und er war der Nächste.
Ja. Er kann den Play machen.
Er kann das Play machen, aber es ist jetzt nicht so, also es ist jetzt nicht Mark Andrews-Style wie letzte Woche, wo es aus seinen Händen fällt. So, er kommt ja überhaupt noch hin zu dem Ball, muss springen, muss ihn im Sprung fangen. Deswegen, ich würde ihn da so ein bisschen in Schutz nehmen wollen, weil das ist halt auch einfach eine Bogenlampe, die Allen da in die Luft jagt.
Ja, klar, ich meine, kompletter Verzweiflungswurf einfach von Allen. Dass er den halt noch so wegkriegt und in die Richtung von irgendeinem Target ist halt schon unfassbar. Klar, und dann ist es aber letztlich Championship Game, dann erwartest du halt das,
es sind
was du halt, erwartest, aber dann brauchst du diese Plays, brauchst du dann halt, dass sie dann jemand macht.
Es ist halt, es sind halt zu viele Kleinigkeiten, die dann nicht geklappt haben. Also, wie gesagt, die Two-Point-Conversions alleine, über die dann relativ wenig gesprochen wurde, weil sie keinen Impact mehr hatten. Aber das sind halt vier Punkte, die du quasi liegen lässt. Und halt die Sachen, über die wir jetzt gerade schon ausführlich gesprochen haben. Und das ist dann halt gegen einen Steve Spagnuolo, der dich immer wieder überrascht, aber gegen auch ein eiskaltes Chiefs-Team auf der anderen Seite ist das halt einfach zu viel. Das sind zu viele Kleinigkeiten.
Genau, und ich fand, also sie haben ja, das war jetzt sehr viel negativ, aber Buffalo hat ja auch Plays gemacht.
Ja, klar.
Gerade auch in der ersten Hälfte, du hast das Hollins-Ding angesprochen, dieser Shot auf Shakir bei Third Down auf dem Weg zum ersten Touchdown. Ich habe mich wirklich gefragt, warum der Gameplan bei ihnen so aussah, wie er aussah. Weil als sie dann in der zweiten Hälfte eben zum Run-Game gegangen sind, da hatten sie ja auch ein paar Ideen, da haben sie den Ball mit Cook auch ganz gut bewegt. Sie hatten den Touchdown mit diesem Option-Pitch von Allen zu Cook, der ein unfassbares Play macht, in der Luft sich dann auch über die Endzone streckt. Das war dann nach dem defensiven Stop zum Start in die zweite Hälfte. Der erste Drive, fand ich, wo man den Eindruck hatte, Buffalo, jetzt kriegen sie ein bisschen Kontrolle über das Spiel und jetzt könnte es kippen in ihre Richtung. Dann haben sie ja noch einen Stop kurz danach gekriegt. Also das war so, okay, jetzt könnte es in ihre Richtung gehen. Aber dann hat Kansas City eben im vierten Viertel, fand ich vor allem, den Run aggressiver verteidigt, ist da mehr draufgegangen. Und wieder haben mir die Anpassungen bei Buffalo gefehlt. Wo ich, und das kann sie halt eigentlich nicht überraschen. So, wo ich dachte, okay, wenn jetzt Spagnuolo mehr nach vorne bringt, wenn die Chiefs aggressiver werden, dann musst du doch irgendwie einen Plan B und einen Plan C und idealerweise einen Plan D drin haben. Die Chiefs haben es nicht zugelassen, dass Allen als Runner dieses Spiel an sich reißt. Im Gegenteil, es war Mahomes als Runner letztlich, der Faktor war. Und ja, also wie gesagt, erste Hälfte, auf mich haben die Bills nicht gut eingestellt gewirkt, nervös gewirkt. Ich habe den Gameplan nicht verstanden. Und dann zweite Hälfte eben, haben mir letztlich die Antworten gefehlt. Und ja, dieses, wir haben jetzt über dieses Fourth-Down-Play ganz zum Schluss gesprochen. Aber es ist ja auch, also das muss man, finde ich, noch mehr in der Gesamtheit betrachten. Sie kriegen den Ball mit 3 Minuten 30 auf der Uhr. 3 Punkte im Rückstand. Das ist die Chance, dieses Spiel zu gewinnen. Das ist die, und das ist halt dann, ja, es ist dann schnell vorbei letztlich. Also war ja kaum Raum gewinnen und werden dann halt bei Fourth Down gestoppt. Aber auch das hat irgendwie für mich gepasst. Die Chiefs on point da, die Bills phasenweise da. Darauf bin ich immer wieder zurückgekommen, als ich jetzt das Spiel auch nochmal aufgearbeitet habe.
Ja, und phasenweise finde ich mit Blick auf die Bills Defense fast schon wohlwollend. Weil,
ja, das stimmt.
Ja, die Chiefs Offense war kein Feuerwerk, aber das haben wir auch nicht erwartet nach der Saison. Das war sie nie im Laufe dieser Saison ein richtiges Feuerwerk. Nicht so explosiv wie vor ein paar Jahren. Aber sie waren halt unglaublich effizient und wie ich schon gesagt habe, eiskalt. Und Patrick Mahomes mit heilen Ankles, mit heilen Sprunggelenken, ist halt schwierig zu stoppen, per se. Aber er durfte auch machen, was er wollte. Der war zwischenzeitlich, ich weiß nicht, wie es weiterging, habe ich dann nicht darauf geachtet, aber er war zwischenzeitlich 5 von 5 Runs, was Runs zu First Downs angeht. Also alle 5 Runs, die er hatte, Scrambles meistens, obwohl waren nicht alle Scrambles, waren noch ein paar.
Ich wollte gerade sagen, designed. Das fand ich krass, war beides drin. Scrambles und die hatten echt designte Option Runs. Sie hatten den einen mit zum Touchdown mit Kelsey als Vorblocker.
Ja.
Nur mal kurz der Reminder: Andy Reid lässt Patrick Mahomes quasi, lässt ihn keine Quarterback-Sneaks machen, weil er sich mal bei einem Quarterback-Sneak verletzt hat.
Ja, aber dafür bei jedem kurzen Down kein Sneak, sondern halt diesen Rollout nach rechts.
Richtig.
Wo er immer wieder Platz hatte. Sie haben es einfach nicht hinbekommen, ihn mal vernünftig zu spyen. Und dann, wenn sie ihn vielleicht vernünftig gespyt haben, dann war halt jemand anderes. Ist ja der gleiche Effekt wie bei einem Blitz eigentlich. Nicht ganz so extrem, weil du wahrscheinlich keinen Druck bekommst von deinem Spy. Zumindest nicht in der Pocket. Aber der Spy kümmert sich ja um den Quarterback und halt nicht um einen der Passcatcher. Und deswegen hat es einen ähnlichen Effekt. Und dann haben sie es halt gut ausnutzen können. Aber wie du schon gesagt hast, diese RPOs, ein paar Read-Options dabei. Ist in diesem Spiel gab es von den Chiefs gefühlt super wenig Straight-Up-Plays. Also Straight-Up-Pass, Straight-Up-Run. Gab es natürlich auch viele, aber so im Verhältnis ist mir schon sehr häufig aufgefallen, dass viel mit Verwirrung gearbeitet wurde. Gleichzeitig, was die Bills halt gut hinbekommen haben, dass Kelsey kein großer Faktor war, aber dann halt doch eben in den entscheidenden Plays. Du hast das Vorblocken angesprochen. Er hatte ein paar wichtige Plays, oder vor allem eins, wo er sich dann mal wieder ganz Signature-mäßig um die eigene Achse dreht und dann noch easy das First Down rausholt. Und als Trash-Talker natürlich, das darf man nicht unterschätzen. Der war wirklich on fire gestern.
Ja, und ich finde, also ich habe die Stat gestern gesehen. Das war die höchste Dropback-Success-Rate in einem Spiel in Mahomes Karriere. Also Dropback-Success-Rate, ne? Dropback heißt, da zählen die Scrambles natürlich mit rein zum Beispiel. Ja, konstant also, positive Plays produziert. Ja, sie haben also, konstant positive Plays produziert.
Und sein schlechtester Wurf war der Spike, als er einen Touchdown gemacht hat.
Das stimmt. Und die Flexibilität als Offense. Jetzt hier in so einem Spiel, wo es ja dann eben nicht die Kelce-Show ist. Also nee. Wo es halt nicht die Travis Kelce, was weiß ich was, 12 Targets, 10 Catches, 100 sonst was Yards ist. Die Flexibilität, sich da anzupassen und trotzdem so fokussiert auf diesem Level zu spielen. Ich weiß, manche Leute wird das nerven und ich kann ehrlich sagen, ich war komplett neutral in diesem Spiel. Ich hätte mich über den Bills-Sieg gefreut, ich hätte es den Bills gegönnt. Ich bin jetzt gespannt, ob die Chiefs den dritten Titel holen. Mir ist es ehrlich egal, wer das gewinnt. Aber das ist halt der Unterschied in diesem Spiel gewesen, wie sehr die Chiefs einfach da waren. Und ich fand es in der ersten Hälfte beeindruckend, wie sie es offensiv kontrolliert haben. Sie hatten 4 Drives. Der eine war dieser, ja, so ein bisschen holprige, wo sie im Prinzip zweimal fumblen. Bei dem einen waren die Bills offside. Beim zweiten ist es dann dieser RPO, wo Mahomes den Ball noch ganz spät wegziehen will, Fumble und dann ist es der Turnover. Das war so der eine Moment, wo ich dachte, wenn die Chiefs solche Fehler machen, dann könnte das für Buffalo so ein Spiel sein, wo sie selbst vielleicht effizient sind, 1-2 Turnover kriegen, Turnover-Battle gewinnen und das Spiel gewinnen. Aber die anderen Drives dann einfach so effizient von Kansas City. Der erste ja direkt. 90 Yards. Mahomes wirft den Ball super schnell. Dieses Chunk-Play über Juju, was sie später im Spiel nochmal sehr ähnlich auch wieder hatten. Der zweite Touchdown-Drive spielen sie fourth down in der eigenen Hälfte erfolgreich aus. Bills haben früh Christian Benford verloren, ihren Corner, der ja im Concussion-Protokoll war die ganze Woche über und dann früh einen Treffer gegen den Kopf gekriegt hat, in der ersten Hälfte raus musste. Ja. Das hat Kaiya Elam reingebracht, den die Chiefs dann regelmäßig attackiert haben.
Immer zu weit weg war.
Ja, das hat es für die Bills super schwer gemacht, in ihrem Man-Coverage-Gameplan zu bleiben, was, glaube ich, ihre Idee war, eben zu sagen, ey, wir können hier Man-Coverage spielen gegen diese Receiver. Und das gibt uns mehr Freiheiten defensiv. Das war schon ein Game-Changer. Ich fand Kansas Citys Passing-Game, das ja eh schnell und kurz ist, das ganze Jahr über schon, das war hier noch schärfer, noch geradliniger, noch präziser insgesamt. Wir hatten in der Preview darüber gesprochen, wie gut es die Bills im Regular-Season-Spiel geschafft hatten, dass Mahomes den Ball länger hält. Und das war hier halt gar nicht der Fall. Im Gegenteil, er hat super schnell Targets gefunden. Sie haben häufig diese Räume eben kreiert, nach rechts raus, mit positiven Scrambles. Gegen Zone haben sie konsequent in der Mitte Platz gefunden. Gegen Man haben sie ihre Matchups gefunden. Oft Elam, oft Xavier Worthy, den sie auch, fand ich, sehr vielseitig eingesetzt haben dieses Mal. Ja. Das ist letztlich das, was mir bei den Bills gefehlt hat. Diese Idee, was ist unser klarer Plan? Wo können wir angreifen? Und das halt auch umzusetzen. Auch die Mahomes Runs. Also im ersten Spiel in der Regular Season war er ja als Runner gar kein Faktor. Und hier dann eben so ein Spiel dann hinzulegen. Ich bleib dabei in der zweiten Hälfte, Kansas City für mich, da waren sie mit dem Run-Game ein bisschen stur, ein bisschen, sind da zu lange gerade bei den First-Down-Runs geblieben. Hm. Buffalo hat ein bisschen mehr Druck gekriegt. Der eine Sack eben war ja mit Matt Milano als Quarterback-Spy, wo Mahomes den Ball ganz, ganz lange hält. Aber nach diesem Turnover on Downs der Bills, nach dem ersten Turnover on Downs, ist Kansas City in der zweiten Hälfte angekommen. Und dann war es eben wieder ähnlich wie in der ersten Hälfte. Du kriegst ein, zwei Big Plays, sie schlagen den Blitz ein, zwei Mal. Und sie bewegen den Ball halt so konstant. Und das ist einfach, ja, das ist einfach beeindruckend. Und da bin ich auch bei dir. Letztlich, Bills Defense muss man hier halt dann auch dementsprechend kritisieren.
Ja, der Pass Rush nicht so den Impact gehabt. Natürlich, weil der Ball auch häufig schnell weg war. Aber was du gerade angesprochen hast, so in einem Halbsatz, ich finde es super spannend, wie sie Juju eingebunden haben. Weil das sind ja genau die Plays, mit denen er sich einen Namen gemacht hat damals bei den Steelers. Diese Quick-Ins oder Slants oder generell diese Quick-Routes. Schnell den Ball fangen und dann after the catch noch ein bisschen Schaden anrichten. Kam auch völlig aus dem Nichts eigentlich. Den haben wir schon ewig nicht mehr so gesehen. Also zumindest nicht mit so einem Impact gesehen. Und jetzt haben wir sehr negativ über die Bills gesprochen. Ich meine, am Ende sind es 3 Punkte Unterschied gewesen. Also
klar.
Aber es ist halt, sind halt dann in solchen Spielen und gerade wenn du als Team reinkommst, wo du sagst, das ist das Jahr. Du bist so stark, der Gegner ist im Vergleich zu den Vorjahren verhältnismäßig schwach, in Anführungszeichen. Das musst du eigentlich holen, dann kriegst du noch so viele Chancen und hast am Ende des Spiels noch die Chance. Und das ist vielleicht auch eine gute Überleitung zum nächsten Spiel, wo das nicht der Fall war für den Außenseiter. Ja. Aber es ist halt einfach bitter zu sehen, dass Josh Allen sich so sehr die Zähne ausbeißt an diesen Chiefs.
Ja, und also ihr wisst, dass ich großer Josh Allen-Fan bin. Hört euch letztes Jahr die Folgen ab Woche 11 oder wann an, wo ich jede Woche gesagt habe, mit Allen, die schaffen das noch, mit Allen, die schaffen das noch. Letztlich, finde ich, muss man hier schon festhalten, das, was Josh Allen in dem Spiel in Summe gemacht hat, ist sehr ähnlich wie das, was Lamar Jackson letzte Woche gemacht hat. Nämlich ein eher langsamer Start, frühe Fehler. Bei Lamar haben es halt zu Turnovern geführt. Allen hatte da sogar mehrfach noch Glück mit den Turnovern. Um dann aber eben dieses Spiel mehr an sich zu reißen, wieder reinzukommen, es schon so, also zu drehen, in Position zu sein, es zu gewinnen. Und am Ende aber letztlich fehlt der Offense in Summe zu viel. Und sie sind in diesen entscheidenden Situationen letztlich nicht da. Bei den Ravens, klar, ist es wird viel der Drop von Andrews in Erinnerung bleiben bei der Two-Point-Conversion. Bei den Bills wird wahrscheinlich viel, was eben dieser Fourth-Down-Blitz, was sie da nicht machen konnten, nicht gemacht haben, dagegen in Erinnerung bleiben.
Ja, und so langsam hinkt halt auch der Peyton Manning-Tom Brady-Vergleich aus Josh Allens Perspektive, weil so oft ist Peyton Manning nicht an den Patriots gescheitert. 0-4
jetzt, ja. 0-4-4 in den letzten 5 Jahren. Die Bills sind ja generell da auf einem, das ist irgendwie historisch, aber nicht die Art historisch, wie du sein willst.
Ja, vor allem, weil du die 4 Regular Season Games in dem Stretch gewonnen hast, aber halt, when it matters, so dann
die,
nicht.
Und, die haben jetzt, ja? Also, die haben jetzt 78 Spiele über die letzten 6 Jahre gewonnen, inklusive Playoffs, die Bills. Noch nie zuvor in der NFL hat ein Team über 6 Jahre 78 Spiele gewonnen und kein einziges Mal den Super Bowl erreicht in dem Stretch. Das ist noch nie passiert. Allen selbst hat auch, also als rein Quarterback-Stat-mäßig, der hat 7 Playoff-Siege ohne Trip zum Super Bowl. Hat es auch noch nie gegeben. Es ist halt schon so klar, dieser finale Schritt fehlt noch, aber der finale Schritt ist halt jedes Jahr das Gleiche.
Ja, das,
und das ist eben echt tough, dann da sich in der Offseason wieder zurückzukommen.
Das ist nämlich eben das Problem. Ich habe nämlich nochmal, nachdem du das letztes Mal auch nochmal angesprochen hattest, bei Peyton Manning geschaut. Ja, der hat ewig gebraucht, um dann in Super Bowl, wohl so ewig war es auch, ehrlich gesagt. Also er hat schon lange gebraucht, ja, aber ist auf dem Weg dahin.
Ich glaube, es war es nicht sein 7. Jahr? Also es wäre dann dieses Jahr gewesen?
Ja, also 2006 ist er in Super Bowl gekommen, hat den dann auch gewonnen und hat auf dem Weg dahin auch die Patriots geschlagen im Conference Championship Game. Aber nur 2-mal davor ist er an den Patriots gescheitert.
Ja.
Und nicht 4-mal. Und wie gesagt, auch der Weg in den Super Bowl ist ja Josh Allen auch generell verwehrt gewesen. Bisher, egal gegen wen. Also es ist schon nochmal ein different Level.
Es war dann Jahr 9. Ich meine, er wurde 98 gedraftet, ne? Das heißt, müsste Jahr 9 gewesen sein. Was ich hier noch, ist eher mehr so ein Off-Season-Thema, will ich jetzt gar nicht größer anreißen, aber einfach mal, um es einmal angebracht zu haben. Gleiches Thema wie bei Baltimore. Dass ein Quarterback-Head-Coach-Gespann nach 7 Jahren es nicht in den Super Bowl geschafft hat, keinen Super Bowl gewonnen hat und es dann noch schafft, hat es noch nie gegeben. Und jetzt gehen die, sowohl Allen, McDermott als auch Lamar und Harbaugh gehen jetzt in Jahr 8 jeweils.
Ja, ist halt auch ein ungünstiger Zeitpunkt, AFC zu spielen. Ja, deswegen gucken wir auf die NFC und da war es dann doch ein bisschen deutlicher am Ende. Die Philadelphia Eagles schlagen oder demontieren sogar die Commanders mit 55-23. Es gibt keine Sportgeschichte im Super Bowl mit einem Rookie-Quarterback im Super Bowl. Stattdessen gab es jede Menge andere Sportgeschichte. 55 Punkte, das ist der Höchstwert in einem Conference Championship Game seit dem NFL-Merger 1970. 7 Rushing Touchdowns, 229 Rushing Yards der Eagles. Und deswegen meinte ich ganz am Anfang auch, wie unterschiedlich können sich Niederlagen anfühlen, weil da gucken wir vielleicht am Ende nochmal drauf oder wenn wir vor allem auf die Commanders schauen. Ja, tut dann weh, ist auch deutlich am Ende, vielleicht auch zu deutlich gemessen am Spielverlauf, aber ich glaube, da kann man im Gegensatz zu dem Bild sehr zufrieden auf die Saison schauen, aber dieses Spiel ging halt aus Commanders Sicht so los, wie es niemals losgehen durfte. Du hast einen 18-Play-Drive, was ja super ist, das ist ja genau das Rezept gewesen, mit dem sie so weit gekommen sind. Ja. Einfach dem Favoriten den Ball wegnehmen oder nicht an den Ball kommen lassen. 18-Play-Drive, 2 Fourth Downs ausgespielt. Alles gut, super Drive, daraus holt man aber nur 3 Punkte. Dann kommen die Eagles das erste Mal an Ball. Erstes Play, 60-Yard-Rushing-Touchdown von Saquon Barkley. Und ich hoffe sehr, dass ihr mir zugehört habt oder generell uns immer brav aufmerksam zuhört. Ich hoffe, ihr habt auf den Safety geachtet, auf den Free Safety in diesem Play. Es ist doch nicht möglich. Es ist genau das passiert, wo ich gesagt habe, das müssen die Commanders verhindern, weil der Safety hat freie Bahn auf Saquon Barkley, hat keinen, der ihn versucht zu blocken. Er kann ihn tackeln, er muss ihn eigentlich tackeln, aber er nimmt einen nicht ganz optimalen Winkel. Das ist ein bisschen falscher Winkel einfach und verfehlt das Tackle. Und gefühlt war damit dem Spiel die Richtung vorgegeben, auch wenn ich sage, die Commanders haben lange, lange sehr, sehr gut mitgespielt. Wie gesagt, da können wir gleich in Ruhe drauf schauen. Aber ich habe gerade hier mit Nico Heimer, meinem Culture Berlin-Kollegen, noch kurz drüber gesprochen, der auch das Spiel gesehen hat und eher so casual NFL-Fan ist und vor allem dann in den Playoffs viel schaut. Aber das wird auch ein Problem für die Chiefs, weil dieses Run-Game, diese Defense, aber wenn dann gleichzeitig ein Jalen Hurts noch so spielt, so gut spielt wie gestern, Stichwort Playoff Hurts, dann ist das nahezu perfekte NFL-Team.
Ja, ich würde bei dieser Gameflow-Thematik kurz anfangen und dann können wir vielleicht am ehesten zur Eagles-Offense übergehen. Aber ich hatte es mir eben genauso aufgeschrieben, wie du es gerade eingeleitet hast. Für mich, Washington musste vier Dinge schaffen, um das als Außenseiter gewinnen zu können. Possessions minimieren, Turnover-Battle gewinnen, Spielrhythmus kontrollieren, wie gegen Detroit, dass du eben schrittweise auch dann Druck auf die gegnerische Offense aufbaust, indem sie aufholen muss. Und eben defensiv die Big Plays im Run-Game limitieren. Und sie haben nichts davon geschafft. Also vor allem
im Spiel halt nicht. Ja, die langen Drives hatten sie.
Ja, genau, den einen, ja, genau.
Aber hatten sie haben keinen mehr, der so richtig lang war. Ich hatte das Gefühl, sie waren schon noch mal 10-Play-Drive.
Ich meine, das Ding ist ja, also das geht ja bei diesen langen Drives vor allem darum, die Possessions zu limitieren. Und wenn du halt deinem Gegner den Ball gibst, dann limitierst du die Possessions nicht. Ja, deswegen ist es halt, also ein langer Drive ist cool, aber wenn du halt danach direkt einen Turnover hast, dann ist das ja irgendwie auch wieder für die Cuts. Ab dem ersten Eagles-Drive lief das halt alles für Philadelphia. Und die Turnover waren einfach ein Killer. 3 Fumbles, Eagles machen 3 Touchdowns daraus. Das wirst du dann als Underdog halt nicht gewinnen, wenn du dann so den Ball weggibst. Und sie hatten ja dann letztlich dadurch nicht wirklich eine Chance, in dem Spiel wirklich dran zu bleiben, geschweige denn es zu irgendeinem Zeitpunkt zu kontrollieren. Also sie haben immer wieder mal die Tuchfühlung hergestellt wieder, aber es war ja nie das Gefühl wie jetzt gegen Detroit, wo ja die Turnover eben vom Favoriten dann kam.
Das stimmt. Gleichzeitig habe ich aber bis zum dritten Fumble das Gefühl gehabt, oder wann war der dritte Fumble? Ja, doch, ich glaube bis zum dritten Fumble. Oder bis zum zweiten. Auf jeden Fall relativ lange. Du hast mir nämlich relativ früh geschrieben, das gibt einen Eagles Blowout-Sieg. Und ich warte mal ab. Und sie konnten ja den Ball bewegen. Und sie waren ja lange dran. Aber es war halt dieser Genickbruch. Diese 3 Fumbles, alle 3 gehen zum Gegner. Und dann machen die halt auch noch da ihre Punkte draus.
Eben.
Aber trotzdem, die Commanders. Ich würde schon sagen, wenn wir jetzt über Gameflow sprechen, dass es trotzdem, auch ohne die 3 Fumbles, weiß ich nicht, ob die Commanders dann wirklich eine ernste. Also sie wären halt dran gewesen. Es wäre ein offenes Spiel gewesen, das glaube ich schon, weil dafür konnten sie zu gut den Ball bewegen. Was, finde ich, da muss man Tribut zollen, gegen diese Defense so den Ball zu bewegen, ist ja etwas absolut positiv. Ich glaube, sie wären dran gewesen. Ich weiß nicht, ob sie eine Chance gehabt hätten zu gewinnen. Dafür war der Auftritt der Eagles einfach viel zu erwachsen, viel zu rund, viel zu perfekt.
Ja.
Aber trotzdem, diese 3 Fumbles bringen dich halt in eine Situation, das ist keine Chance.
Sie haben halt defensiv auch einfach nichts gestoppt. Also wenn du jetzt irgendwie gesagt hättest, die Commanders haben kriegen irgendwie 3-mal einen Stop hin aber dann fummeln sie es wieder weg, aber so war es ja nicht, sondern sie haben permanent einen Touchdown an sich defensiv eingefangen. Dieser erste Run, du hast die Safety-Geschichte schon angesprochen, ich fand es halt so krass, weil wenn man sich überlegt, die kommen defensiv aufs Feld, erstes Play, worüber werden die gesamte Woche gesprochen haben? Die gesamte Woche in Washington,
jedem Meeting Room. Wenn ein Podcaster aus Deutschland eine Sache anspricht, die ihm beim Anschauen der Big Plays auffällt, dann werden die hoffentlich darüber ausführlich gesprochen haben.
Und es war natürlich das auf dem Second und Third Level dann, aber es war ja auch davor. Ich meine, Deron Payne hat gefehlt bei Washington. Kann man sagen, vielleicht hat man es direkt bei dem ersten Play gemerkt, das ist ihr bester Interior Run Defender.
Naja, gut, die Interior.
Bobby Wagner.
Ja. Also die Interior Eagles Line hatte auch so ihre Sorgen. Gut, erst dann später im Spiel, aber erst hat Lenton Dickerson Center gespielt, weil Cam Jürgens verletzt war. Dann war Dickerson verletzt, dann kam Cam Jürgens doch rein, wo ich mich gefragt habe, wie kann er denn spielen? Ich dachte, er ist verletzt.
Ja, der hatte eine Rückenverletzung, sie haben ihn vor dem Spiel getestet, haben gesagt, er soll active sein, aber halt nicht starten.
Das ist schon nicht optimal. Deswegen, ich finde, da hebt es sich so ein bisschen auf. Also da hatten beide
Verletzungssorgen zu tun. Auf jeden Fall, aber als Underdog hast du halt noch weniger Spiele.
Klar.
Und ich bin halt echt nochmal auf das erste Level auch da zurückgekommen von der Defense, weil die Defensive Line komplett nach innen gepusht wird. Sie ja. bringen ja diese, haben ja diese Motion nach rechts und dann kommt der Run nach links. Bobby Wagner ist der Einzige, der die Chance hat, ein Play halbwegs noch in Nähe der Line of Scrimmage zu machen. Der kommt aber super flach vom Winkel her auf die Gap zu und crasht in seine eigene Line letztlich rein und hat dadurch dann nicht mehr die Kontrolle, um da das Play zu machen. Und dann eben die Quan Martin war es, glaube ich, und Jeremy Chin, die dann dahinter eben schlechte Winkel, schlechtes Tackling gegen Barkley, darfst du dir nicht leisten.
Ich glaube, es war ein Cornerback in dem ersten Play. Plus.
Ja, Martin plus und Chin, glaube ich, oder? Ich glaube, die beiden waren es.
War Chin da involviert? Ich weiß es nicht mehr. Aber ist auch nicht wichtig.
Ja, genau. Ja, also zwei, auf jeden Fall zwei der ja, genau. Third-Level-Verteidiger.
Hatten beide zwei Hände, glaube ich, an ihm dran.
Also. Richtig, ja. Dreht sich natürlich super raus. Das macht ja. er natürlich auch stark. Aber ja, das ist es halt.
Das sind halt die Plays, die du dann halt leider machen musst, wenn du zwei genau. Hände am Running Back hast.
Genau. Und das war eben letztlich so Gameflow-mäßig das, was dir als Außenseiter nicht passieren darf. Du verlierst die Turnover-Battle, du liegst 27-15 hinten zur Halbzeit. Ja. Du kassierst Strafen in kritischen Momenten. Der Gegner kriegt kurze Scoring-Gelegenheiten. Also alles, was nicht passieren darf. Genau. Und auch alles, was hier gegen Detroit wirklich andersrum lief, wo die Lions konnten ja auch den Ball easy am Boden bewegen in dem Spiel. Sie mussten halt vom Spielverlauf her irgendwann davon weggehen. Das war hier ja nie der Fall. Und wie gesagt, da können wir gerne auf die Eagles-Offense übergehen, weil das war hier nie der Fall. Und man hat aber auch den Eindruck, selbst wenn sie eben vom Run-Game mal weggehen, dann kriegen sie trotzdem den Ball bewegt.
Ja, weil Jalen Hurts echt gut gespielt hat. Also konservativ. Konservativ, finde ich, aber halt sehr präzise. Ball nicht groß in Gefahr gebracht. Aber sie hatten auch ein Mismatch zu ihren Gunsten, weil ich weiß nicht, wie ausführlich wir über Lattimore dann noch in diesem, doch wir haben über ihn gesprochen, ja. dass er gegen Mike Evans, ähnlicher, ja. also auch ein sehr physischer Receiver-Typ wie eben AJ Brown, wirklich Probleme hatte. Und Marshon Lattimore war hier wirklich einfach eine Schwachstelle, eine absolute Schwachstelle. Und ja. das hilft dann natürlich auch nicht in so einem Matchup, wo dann halt eben die Receiver auch noch die Qualität haben, wie sie bei den Eagles einfach vorhanden ist.
Ja, ja und ich fand es vor allem bezeichnend, weil es war. Klar, der lange Run von Barkley direkt zum Start. Aber danach war es ja eigentlich bis zum Ende, bis zu diesem Will Shipley-Run, der halt Garbage Time quasi war, waren es ja nicht so wirklich die Explosives. Also Philly hat jetzt das ja nicht so, wo man, wie jetzt letzte Woche gegen die Rams, wo sie ja 3-4 Explosive Runs ja, kriegen.
Also
war ja eigentlich nicht so der Fall.
Die von Hurts waren schon auch relativ lang. Das waren jetzt keine Home-Run-Dinger?
Ganz lange nicht. Also ganz lange war der längste Run von Jalen Hurts irgendwie 9 Yards oder sowas.
Jalen Hurts längster waren auch 9 Yards. Also,
ja, genau.
Ja, genau. Also war jetzt nicht mega lang, das stimmt schon, aber als Explosive kannst du sie nicht betiteln, das stimmt schon, ja.
Und normalerweise ist ja so die Formel für Philly halt, wir bewegen den Ball gut am Boden, dann haben wir 3-4 Explosives und damit kontrollieren wir das Spiel. Und das fand ich war gar nicht so. Aber Hurts hatte sein mit weitem Abstand bestes Playoff-Spiel dieses Jahr. Ja. Ich fand den viel schneller, viel klarer in seinen Reads. Genau. Er hat da auch hier und da wieder diese Plays dann, bei denen er den Ball ein bisschen lange gehalten hat. Aber es war längst nicht so, wie jetzt zum Beispiel vor allem letzte Woche gegen die Rams. Es war runde einfach mit Backup-Center eben. Du hast ja schon angesprochen, gerade die ganzen Probleme, die sie da hatten. Gab ja auch früh ein, zwei Kommunikationsprobleme. Da hat Washington auch ein paar Mal das gut ausnutzen können mit Blitzes bei Third Down. Da haben sie ein, zwei Mal auch Drives dann beendet. Aber ich fand Hurts Quick besser im Quick Game. Er hatte den Shot auf AJ Brown zum First Down bei Fourth Down, wo er ihm in Man-Coverage letztlich einfach eine Chance gibt, Downfield, und der halt das Play macht. Er hatte den Shot auf Devonta Smith, der nicht im Boxscore steht, aber der per Pass-Interference, das war ja auch Lattimore, Pass-Interference dann in der Endzone.
Ja, und einmal wurde er ja noch verschont, Lattimore. Kurz vorher.
Richtig. Also ich fand, es war eine gute Mischung bei Hurts aus eben auch zwei, drei dieser mutigeren Pässe und aber eben mehr Konstanz underneath. Und ja, natürlich, er hatte mehr Zeit auch als jetzt gegen die Rams und deren Pass-Rush. Aber der Ball war auch häufiger deutlich schneller und mehr on time raus. Und auch in der zweiten Hälfte, wo sie beim ersten Drive dann ausnahmsweise nicht scoren und Hurts auch zwei schnelle Sacks kassiert. Das war so ein Moment, wo ich mir dachte, okay, vielleicht jetzt kriegt Washington doch noch mal so ein bisschen was hin. Aber dann kommen sie beim nächsten Drive raus wieder. Hurts hat mehrere gute Würfe, saubere Plays, Ball on time raus und sie scoren halt direkt den nächsten Touchdown. Und da kann ich nur das unterstreichen, was du gesagt hast. Wenn sie dieses Level von Hurts bekommen, ist ja nicht mal irgendwie Elite Top 5 Quarterback Level, aber verlässlich sein als Passer, den Ball schnell verteilen, wenige negative Plays.
Und dann halt die paar Runs, ne?
Genau, und die paar Runs eben dazu kriegen. dann ist diese Offense halt echt schwer zu stoppen. Und ich fand, das war hier, das war schon sehr, sehr positiv, auch jetzt mit Blick dann Richtung Super Bowl. Und jetzt haben sie 2 Wochen Zeit, um ihre Offensive Line gesund werden zu lassen.
Ja.
Und wenn du so ein Spiel von Hurts kriegst, dann können die natürlich jeden schlagen.
Ja, dann ist es einfach wirklich ein sehr ausbalanciertes Team mit sehr, 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 sehr viel Talent. Gerade die Front auch wieder extrem stark. Vor allem diesmal die Interior. Letzte Woche war es mehr so über außen, aber starkes Spiel insgesamt von diesem Eagles-Team gleichzeitig. Ich habe es ja eben schon gesagt, natürlich ist man da enttäuscht aus Commanders-Perspektive, gerade wenn du halt in einem Spiel eigentlich so gut mithältst, aber dann durch die Turnover und durch die Big Plays keine Chance hast. Und trotzdem muss man sagen, es war halt wieder eigentlich ein richtig gutes Spiel von Jaden Daniels allen voran. Er hatte seine Plays, Zach Ertz hatte seine Plays gegen das Ex-Team. Aber ja, was soll man auf der Seite leider noch sagen?
Ja,
es ist dann halt einfach, wenn du 3-mal den Ball hergeschenkst, so,
ich hab
4-mal sogar, wenn die Interception spielt noch. Ja.
Das stimmt, ja. Ich habe einen Tweet gestern gesehen, ich weiß leider nicht mehr bei wem, sonst würde ich hier Credit geben, aber ich finde, der hat es perfekt zusammengepasst. Jaden Daniels war bereit, aber die Commanders noch nicht. Und ich finde, das ist einfach, dieses Spiel in der Nutshell zusammengefasst.
Der hatte ein paar Würfe wieder in enge Fenster, wo du denkst, oder auch die, ich glaube, Coach Izuma hat es irgendwann mal treffend auf den Punkt gebracht, wie beeindruckend ruhig er spielt, obwohl da einer der besten Fronts der Liga auf ihn zugerauscht kommt. Da kommen irgendwie ein Jalen Carter und ein Davis auf ihn zugewalzt und er bleibt ganz cool, bringt den Ball easy an. Einfach eine Ruhe und schnell im Kopf und souverän und das als Rookie in einem Conference Championship Game. War schon beeindruckend. Schade drum.
Ja, und ich fand von Anfang an ja auch wirklich, ich mochte auch die Mischung offensiv, wie sie das, wir hatten ja viel drüber geredet, wie kriegen sie vielleicht Matchups hin. Ich fand, das haben sie sehr, sehr gut früh gemacht, wo sie so eine Mischung aus Spread und engen Formationen hatten. Ich mochte, wie sie im Quick Game klare Matchups kreiert haben und darauf vertraut haben, dass Daniels die richtigen Reads auch immer wieder findet, gute Entscheidungen trifft und dann halt diese Bälle in enge Fenster immer und immer wieder reinfeuert. Das hat er das ganze Jahr über gemacht und das hat er gestern auch gemacht. Also, ich meine, das war da, sie hatten den Fake-Punt. Guter Wurf von Panther. Ja,
generell.
Wo ja auch so dieses.
Ey, super Wurf. Aber ja, grundsätzlich finde ich die Herangehensweise halt. Wir haben uns ja gewünscht oder wir hatten gehofft, dass sie jetzt nicht irgendwie aufgrund der Größe der Bühne vielleicht ein bisschen vorsichtiger werden und dann kommen sie halt in dieses Spiel, spielen 2 Fourth Downs aus, dann kommt noch der Fake-Punt in der ersten Halbzeit, wurde generell gar nicht gepuntet von beiden Teams. Also generell auch der Gameplan hat mir gut gefallen aus strategischer Perspektive.
Genau, auch der Touchdown auf McLaurin, das ist einfach ein super platzierter Ball bei dieser Slant, bei Third Down. Ich finde, in der Hinsicht können sie sich nicht wirklich einen Vorwurf machen. Aber ja, sie haben halt nie diesen Spielverlauf kreieren können, wie gegen Detroit. Dafür hätten sie ein fehlerfreies Spiel abliefern müssen, davon waren sie weit weg. Es spricht natürlich unheimlich für Jaden Daniels und für die Offense, wie er auch hier dieses, ich habe es mir auch ganz oft aufgeschrieben, die Ruhe bewahrt, Kopf im Spiel behalten. Du weißt, du hast einen Backup-Guard drin ohne Sam Cosmi. Du weißt, wirst matchup-mäßig wahrscheinlich viel Druck bekommen. Und sie haben es immer wieder geschafft, zumindest zu antworten. Wie gesagt, dann mit jedem Turnover ist ihnen das Spiel halt mehr entglitten. Und dann mit diesem Quick-Game, und es ist ja sehr, sehr Quick-Game-lastig, dann halt 2, teilweise 3 Possessions aufzuholen, das ist halt super, super schwer. Und wenn deine Offense dann, deine Defense dann gar nichts stoppt, dann ist es borderline unmöglich. Ich war trotzdem extrem beeindruckt von Daniels, wie ruhig der wieder gespielt hat. Und ja, also ich weiß, dass Commanders, ich weiß nicht genau, wie Commanders-Fans drauf sind nach dem Spiel. Klar, also Enttäuschung also, bestimmt ein bisschen mit so einer deutlichen Niederlage, aber mit 2 Tagen Abstand musst du sehr, sehr positiv aus dieser Saison gehen.
Du musst super positiv aus der Saison gehen. Nicht nur gemessen, wo man vor der Saison stand und was man vielleicht erwartet hat, sondern auch, wenn man sich einfach anguckt, auf der anderen Seite steht ein über Jahre hinweg mit herausragenden Draftpicks zusammengestelltes Team, was unglaubliches Talent hat auf beiden Seiten des Balls. Und du hast gerade eine mehr oder weniger zusammengeschusterte Truppe.
Ja, ist ja so. Also ist ja wirklich, es klingt despektierlich, aber es ist ja wirklich so.
Wirklich zusammengeschustert mit einem neuen Coaching-Staff, mit einem neuen Quarterback. Alles neu, alles irgendwie auch mehr oder weniger improvisiert in vielen Teilen. Dann selber ja Ausfälle gehabt. Also der Sam Cosmi-Ausfall war ja auch wirklich relevant. Da musst du positiv rausschauen, du musst optimistisch ins kommende Jahr gehen. Das ist dann einfach, du bist in komplett unterschiedlichen Entwicklungsstadien. Die einen sind in einem absoluten Win-Now-Modus seit Jahren. Und du bist halt gerade in Jahr 1 eines Rebuilds eigentlich.
Ja, und also der Vergleich mit den Bills hinkt natürlich auf allen Leveln, so was jetzt die Verlierer von gestern angeht. Die Bills halt, die schon lange da sind, uns oft versucht haben und immer wieder gescheitert sind.
Ja klar, aber letztendlich sind es zwei Verlierer in Championship-Games.
Richtig.
Aber die Gefühlslage ist ja meilenweit entfernt voneinander.
Und so bescheuert es halt klingt, ich finde, bei Washington kannst du einen viel geradlinigeren Plan dir irgendwie entwerfen, wie die in 3 Jahren einen Super Bowl gewinnen. Das ist jetzt ultra optimistisch.
Indem sie in der NFC bleiben und nicht gegen Patrick Mahomes
spielen
müssen.
Genau, weil sie halt nicht in der AFC spielen müssen. Und du einen Case machen kannst, und das ist jetzt ein bisschen Hot Take, aber einen Case machen kannst, wenn er so weitermacht, dann ist Jaden Daniels in 1-2 Jahren der beste Quarterback in der Conference. Und wenn du das eben als Ausgangslage nimmst, dann kannst du halt wirklich, wirklich weit kommen. Und
wer war denn dieses Jahr der beste Quarterback in der NFC?
Habe ich mich auch gefragt. Ich meine, du kannst einen Case für Daniels wahrscheinlich dieses Jahr sogar schon machen.
Weil das ist wirklich, also die Konkurrenz ist überschaubar.
Genau, ich glaube, es wird wahrscheinlich die nächsten Jahre, wirst du mehr wieder von Jordan Love kriegen. Mal gucken, was Stafford noch macht.
Also Stafford, finde ich, könntest du dieses Jahr schon drüber sprechen? So über die ganze Saison gesehen? Jared Goff, fällt einem schwer halt. Also es ist nicht
Goff
der beste Quarterback der NFC gewesen. Also,
ich hatte Daniels vor den Playoffs über Goff schon gerankt. Da würde ich dementsprechend jetzt auch nicht ändern.
Nee, da ist Recency Bias sowieso noch am Werk. Aber also, ich finde, also er ist auf jeden Fall, ich glaube, wir können uns darauf einigen, er ist auf jeden Fall nicht weit weg, jetzt schon.
Genau, und aber was ich halt hier die gleich mir selbst widersprechen will, ist eben CJ Stroud. Wir haben letztes Jahr über CJ Stroud in sehr, sehr hohen Tönen nach seiner Rookie-Saison gesprochen. Ich glaube, wir beide rechnen damit, dass Daniels gefestigter ist, weil er mehr selbst kreiert, was seinen eigenen Floor angeht. Gleichzeitig müssen wir immer bedenken, Quarterback, generell Spielentwicklung, ist nicht linear. Nur weil Daniels jetzt eine tolle Rookie-Saison hatte, muss es nicht heißen, dass das nächste Jahr noch besser wird und so weiter.
Hatte CJ Stroud
die Spitze,
auch?
Genau. Aber die Spitze in der NFC ist halt so viel offener. Und der Weg da an diesen, vielleicht zurück zumindest, ist einfach so viel eher möglich, würde ich sagen. Auch wenn das nächste Jahr wahrscheinlich wieder dann in der Spitze auch ein bisschen stärker sein wird als in der AFC. Ja, aus Washington-Sicht, also, wie gesagt, wahrscheinlich noch heute ein bisschen Frust drin. Aber an sich musst du unglaublich positiv sein.
Du hattest halt eine sehr gute Chance, was Historisches zu schaffen. Hast du nicht geschafft, aber okay. Jetzt bekommen wir Chiefs gegen Eagles. Das zweite Mal in 3 Jahren im Super Bowl. Jemand hatte vorher geschrieben, wir hatten ja unterschiedliche Tipps. Ich habe ja eher nach dem Herzen getippt, was ich gern sehen wollen würde. Gebe ich auch ganz zu, weil ich habe beide Male die Außenseiter getippt. Dass das eintrifft, das war schon relativ unwahrscheinlich. Aber jemand hat geschrieben, Christoph tippt das, was alle sehen wollen. Und Adrian, das, was passiert. So ist es letztendlich auch gekommen. Andy Reid gegen dein Ex-Team. Wie gesagt, das zweite Mal innerhalb von 3 Jahren. Letztes Mal natürlich, wie wir wissen, mit dem besseren Ausgang für die Chiefs. Aber ich habe schon gesagt, das wird für die Chiefs eine brutale Aufgabe. Weil hier kannst du halt, finde ich, auch nicht so sehr diesen mentalen Aspekt irgendwie heranführen. Weil ich finde, auf der anderen Seite steht ein Team, was auch unglaublich erfahren ist in diesen Situationen. Nicht nur im Super Bowl, sondern auch was Playoffs angeht. Da sind auch einige dabei, die haben schon zigmal Playoffs gespielt. Und gleichzeitig aktuell das qualitativ insgesamt bessere und ausbalanciertere Team sind ganz klar die Eagles in meinen Augen.
Ja, würde ich auch sagen. Und gleichzeitig sage ich aber auch, ich glaube, für Philly ist es trotzdem das schwierigere Matchup, weil die Chiefs werden nicht so viel am Boden zulassen, wie ich denke, Buffalo es wahrscheinlich zugelassen hätte in so einem Matchup.
Vermutlich.
Das wird dann die spannende Frage. Also ich meine, greife jetzt sehr weit schon voraus, aber ich gehe davon aus, dass wir eine sehr, 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 sehr aggressive Chiefs-Defense sehen werden.
Ja.
Und die auch keine Angst davor hat, Man-Coverage zu spielen gegen diese Eagles-Receiver. Und dann ist halt die Frage, kriegen wir Jalen Hurts Championship-Game oder kriegen wir Jalen Hurts die beiden Playoff-Spiele davor? Und das wird wahrscheinlich das Spiel entscheiden.
Und so sehr ich es vor allem einem Saquon Barkley gönne nach dem Wechsel und es gibt diese schöne Geschichte, als der Wechsel feststand, hat ihn wohl seine Tochter gefragt, heißt das, dass Papa jetzt gewinnt? Und die Antwort bislang ist auf jeden Fall ja. Ich würde ihm sehr gönnen, ich würde es einigen Eagles-Spielern sehr, sehr gönnen, aber es tut mir leid, Eagles-Fans, aber 3 in a row, 3 in Folge, Das ist etwas Einmaliges. Die Chance darauf wird es so schnell nicht wiedergeben.
Also ich denke natürlich dann, ich denke ja viel mehr in Matchups, du denkst mehr in Narrativen vor so einem Spiel. Und also für mich ist es halt die Chiefs Offense gegen diese Eagles Defense zu sehen. Was ist Kansas City sich in den zwei Wochen überlegt, gegen die beste Defense jetzt an dem Punkt der Saison, auf jeden Fall spät in der Regular Season schon gewesen.
Da werden auch die Tackles wieder mehr gefordert.
Da werden die Tackles auch wieder mehr gefordert. Ja, da, natürlich Kansas City auf der anderen Seite hat eine sehr gute Interior Offensive Line. Das wird ihnen hier dann wiederum helfen in dem Matchup. Also das wird unheimlich spannend zu sehen, wie was die Chiefs sich da überlegen.
Ja, Mike Caliendo, hast du gestern gesehen, wie er einfach, ich glaube, von Jalen Carter in Mahomes reingeschoben wurde, quasi hochgehoben und reingeschoben wurde.
Was Carter oder was Davis? Einer von den beiden.
Einer von beiden. Ich kann auch Davis gewesen sein, aber wirklich so. Also, Mike Caliendo ist auch ein sehr, sehr großer, sehr muskulöser Kerl. Und der wird einfach so wie Pommes-Pika hochgehoben. War schon beeindruckend. Aber gut, das ist ein Super Bowl, der sich vertraut anfühlt, weil das ist.
Die Warte Chiefs, mal, haben wir gerade, ich glaube, wir haben gerade was durcheinander geworfen. Wieso? Es war, wir haben gerade.
Oh, Jordan Davis und Jalen Carter. Ja, nee,
Eagles, ich weiß sogar, wer es, glaube ich, war. Es war bei den Bills nicht Ed Oliver, sondern Phillips war es, glaube ich.
Ja, du hast vollkommen recht.
Sack gemacht hat.
Ey, vielleicht war das eine Eingebung.
Foreshadowing, ja.
Es gibt auch gerade diesen Trend, diesen Social Media Trend mit dem subtilen Foreshadowing, wo schon das Resultat eines Fail-Videos reingeschnitten wird, so ganz kurz.
Ja,
das ist gerade in meinem Kopf passiert. Aber ich finde es gut, dass in deinem Kopf das Gleiche dann einfach passiert ist.
Ey, vier Stunden Schlaf.
Dass ich sage, Jalen Carter hat gegen die Chiefs gespielt und du sagst, nee, ich glaube, es war Jordan Davis.
Ich wusste, dass es irgendein anderer Defensive Tackle war als der Haupt-Defensive Tackle. Das habe ich noch abgeschrieben.
Ja, ja,
aber da war es dann auch vorbei.
Ah, habe ich dich schön erwischt, ungewollt. Aber gut, das wird ein sportlich geiler Super Bowl, glaube ich. Es wird von den Narrativen her ein geiler Super Bowl. Ich bin gespannt. Sprechen wir in zwei Wochen drüber. Vorher haben wir unsere Awardshow. Vorher sprechen wir über die ganzen Headcoaching-Entscheidungen, die gefallen sind. Bisher. Und vielleicht sind es ja dann alle, wenn wir uns am Donnerstag wieder hören. Ja.
Und wichtig noch, zwei Sachen. Erstens, es gibt diese Woche noch ein Q&A. Da wird es wieder im Discord wie immer den Aufruf geben. Ja. Da könnt ihr dann Fragen wieder einreichen. Und
Awardshow.
Nee, ja, das auch stimmt. Drei Sachen zu machen. Awardshow, aber ihr könnt wieder Awards einreichen. Da wird es auch noch mal einen Aufruf geben. Wahrscheinlich dann erst am Mittwoch, damit wir erst die Q&A abhaken und dann Awards. Wir hatten letztes Jahr zwei Community Awards. Das wollen wir eigentlich auch wieder machen dieses Jahr. Also haut Ideen raus. Ich glaube, letztes Jahr war es sowas wie der Most irgendwie unter dem Radar-Spieler oder irgendwie, oder der Unsung Hero, glaube ich, war der Titel für den Award. Solche Sachen, haut die gerne dann rein. Wie gesagt, wird es nochmal einen Aufruf geben. Und genau, Bonusfolge für alle Supporter bei Patreon. Mein All-Rookie-Team gibt es seit, ich glaube, Samstag.
Sehr schön. Schaut doch mal rein bei Patreon. Für alle Supporter zugänglich und wir hören uns dann am Donnerstag wieder mit unserer Awardshow. Macht's gut. Tschüss.
Ciao, ciao.